Einen schönen guten Morgen. Gibt es heute Morgen Übersetzung für unsere Gäste? Ist jemand zum Übersetzen da? Meldet sich niemand, gut. Ich hätte noch ein Manuskript gehabt, dann nimm das. Das hilft manchmal beim Übersetzen. Bibelstellen sind zwar auch in Englisch zu lesen hier vorne. Schön. Ich möchte euch danken, ihr Lieben, die ihr den Mut hattet, auch hier nach vorne zu kommen und das weiterzugeben, was Gott euch aufs Herz gelegt hat. Das hat sich alles, also nach meinem Verständnis, wunderbar ergänzt. Gott ist gnädig, seine Güte und seine Liebe sind ohne Ende. Er hat Vergebung für uns. Wenn wir zu ihm kommen, dann stößt er uns nicht ab, nicht hinaus, sondern wir dürfen ihm alles bringen, was unser Leben betrifft. Sei es gut oder sei es schlecht, sei es Lobpreis oder sei es die Bitte um Vergebung. Gott hört. Und gerade dieses letzte Bild mit den trockenen Nadeln, das zeigt, wie wichtig es ist auch, dass wir das Alte loslassen, dass wir nicht immer die gleichen Fehler tun, sondern dass wir Gottes Gnade auch insofern an uns wirken lassen, dass wir zu anderen Menschen werden, die nicht immer wieder die gleichen Fehler machen, die gleichen Sünden begehen, sondern darin wachsen und Jesus ähnlicher werden. Gott hat Vergebung, er geht mit uns diesen Weg, er ist treu. Aber er wartet darauf, dass wir auch bereit sind, einzulenken und uns von ihm verändern zu lassen. Das kostet durchaus auch mal Überwindung und einen Preis, das kostet Entscheidung. Aber das Ziel, das Gott mit uns hat, ist, er will uns zu Menschen machen, die glücklicher sind, die ihm näher sind und die noch mehr auch zu Segensträgern werden können, um andere Menschen zu beschenken. Das ist der Weg der Heiligung. Das ist Gottes großes Interesse mit uns. Heute Morgen möchte ich einen Text lesen aus Matthäus Kapitel 16. Dieser Text ist in den meisten Bibeln überschrieben mit dem Titel »Das Bekenntnis des Petrus«. Und ich lese Matthäus Kapitel 16 ab Vers 13. Ihr werdet den Text hier vorne verfolgen können. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Und sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Und andere, du seist Elia. Und wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie: Was sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Soweit einmal der Text. So, Jesus fragt seine Jünger: Was hört ihr so von den Menschen? Wie denken sie über mich? Was sagen sie, wer ich sei? Und sie antworten und sagen: Einige sagen, du bist Johannes, Johannes der Täufer. Denn man wusste, Johannes war ein Prophet und Herodes hatte ihn köpfen lassen. Und nun dachten manche, der Geist, der in Johannes aktiv war, der ist jetzt dieser, der in diesem Mann aus Nazareth aktiv ist. Und sie kamen auf die Idee, Johannes sei in Jesus reinkarniert. Das war natürlich falsch. Werden wir noch sehen. Andere sagten, er sei Elia. Denn Elia ist Jahrhunderte vorher in einem feurigen Wagen gen Himmel aufgefahren. Und es gibt die prophetische Aussage, dass Elia wiederkommen wird. So dachten manche, in Jesus erfüllt sich jetzt, was über Elia gesagt ist. An anderer Stelle sagt Jesus, Elia ist schon gekommen und sie haben es nicht gemerkt. Denn der zweite Elia, der wurde verkörpert in Johannes dem Täufer, der als Wegbereiter Jesu einen großartigen Dienst hat. Und manche sagten, Jeremia oder einer der Propheten, das waren die, die zwar in Jesus den Propheten erkannten, aber das irgendwie nicht zuordnen konnten. Und jetzt kommt eigentlich die wichtigere Frage. Und was sagt ihr? Was sagt ihr, wer ich sei? Ich glaube, diese Frage, die ist heute noch von hoher Wichtigkeit. Und wir müssen immer wieder reflektieren und sagen, wer ist Jesus für mich? Es ist zu wenig, wenn wir nur glauben, was andere uns vorsagen. Es braucht eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus. Glaube heißt nicht nur für wahr halten. Manche sagen ja, Glauben heißt sogar nicht wissen. Nein, ich glaube, der biblische Glaube ist sich sicher, dass Gott real ist. Und der Glaube an Jesus zeichnet sich vor allem darin aus, dass ich in einer Beziehung mit ihm lebe, dass ich ihn erfahre. Dass es nicht nur ein Willensakt ist, ja, ich nehme ganz stark an und ich konzentriere mich drauf, als wäre es Fakt. Nein, es ist Wahrheit. Jesus Christus ist auferstanden und er lebt. Er ist für uns ans Kreuz gegangen und jeder, der zu Jesus kommt und seine Sünde ihm bekennt, der darf erfahren, dass Gott vergibt. Jeder, der Jesus einlädt in sein Leben, darf erfahren, dass Gott ihn zu einem neuen Menschen macht, ihm Hoffnung und ewiges Leben gibt. Das ist wahr. So, der Glaube ist nicht nur etwas, was so innerlich vor sich geht, sondern es ist eine ganz konkrete Beziehung und Sache mit Gott. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus, dann heißt es nicht nur, ich bin davon überzeugt, sondern dann soll das heißen, ich bin mit Gott im Bund. Ich habe ihn erfahren. Ich kenne ihn. Ich weiß um seine Wahrheit und um seine Realität. Jesus fragt, was sagt ihr? Was bin ich für euch? Und Petrus macht sich hier zum Sprecher. Und er sagt, du bist Christus. Eigentlich sagte er hier, denn er hat vermutlich nicht Griechisch gesprochen und Christus ist ein griechisches Wort, du bist der Messias. Wer war der Messias? Der Messias war der verheißene Erlöser, den Gott senden wollte. Im Alten Testament finden wir zahlreiche, detaillierte Prophezeiungen, dass ein Heiland kommt, ein Messias. Ein Erlöser. Und die Juden zu Jesu Zeiten, die waren voller Erwartung, dass doch jetzt endlich dieser Heiland, dieser Messias kommen sollte, der sie zuallererst erlöst von der Knechtschaft, die die Römer über sie gebracht hatten, aber der sie auch erlöst und sie in eine neue Situation des Reiches Gottes hineinführt. Und wenn wir Jesus sehen in seinem Wirken, in seinem Dienst, dann kann man unschwer feststellen, dieser Jesus von Nazareth war außergewöhnlich. Die Blinden wurden sehend, die Lahmen konnten gehen, den Armen wurde das Evangelium gebracht, die Besessenen wurden frei, Jesus tat einen grandiosen Dienst. Und da waren viele in den Juden, im Judenvolk, das sagten, das ist doch alles über den Messias gesagt, der kommen wird. Und die Hoffnung wuchs und wuchs, dass dieser Mann wirklich der ist, den sie erwarteten. So, die Frage ist, ob den sie erwarten, wirklich der ist, der verheißen war. Ob ihre Erwartung an den, der da kommen sollte, wirklich mit dem übereinstimmte, was das Wort Gottes sagte. Ja, Gott hat verheißen. Es kommt einer, der alles wieder ins Lot bringt. Er hatte einen verheißen, der die Sünde tilgt. Er hatte einen verheißen, der Hoffnung in die Welt bringt. Aber er hatte auch verheißen und gesagt, dieser Messias muss zuerst sterben. Und das war nicht auf dem Plan der Menschen. Sie dachten, da kommt einer und der richtet das Reich Gottes auf der Erde auf und dann geht's uns gut und alles ist paletti. Dass dieser Jesus jetzt aber kam und auch sehr ernste Worte sprach, was die Nachfolge betreffen. Und der dann über sich sprach und sagte, ich muss leiden und sterben. Das war etwas, was die Menschen nicht hören wollten. Das entsprach nicht ihrer Erwartung. So sehen wir schon eine Diskrepanz zwischen dem, was sie erwarteten und zwischen dem, was sich in Jesus erfüllte. Und trotzdem kam das Reich Gottes in der Gestalt von Jesus auf die Erde. Denn da, wo Jesus war, wo diese Zeichen und Wunder sichtbar wurden, wo Heilungen geschahen, wo Vergebung möglich wurde, wo Befreiung möglich war, wo das Evangelium gepredigt wurde, da brach das Reich Gottes für die Menschen erfahrbar in unsere irdische Zeit hinein. Halleluja. Und ich sage euch was. Es passiert heute noch immer. Es passiert noch immer, dass das Reich Gottes erfahrbar wird für Menschen, die bislang einfach nur in dieser natürlichen Welt ihre Existenz hatten. Ich habe es erlebt und die allermeisten heute Morgen auch, dass Gott real ist, dass sein Reich und seine Welt, sein Sieg hineinreicht in unsere Welt. Halleluja. Und es wird sich vollenden, was der Herr gesagt hat. Du bist der Christus. Da konnten jetzt ganz viele mitstimmen und sagen, ja, dieser Mann Jesus muss wohl der Messias sein. Was Petrus jetzt im zweiten Teil des Satzes sagt, das hätten wahrscheinlich die wenigsten mit ihm so bekannt. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Hui. Ja, für uns fromme Zuhörer ist das oft ein Satz und eine Aussage. Du bist der Christus, der Messias und der Sohn des lebendigen Gottes. Für die damaligen Zuhörer waren das zwei ganz verschiedene Dinge. Zum einen der verheißene Messias, der alles wieder ins Lot bringt. Und der konnte durchaus ein ganz normaler Mensch sein mit besonderen Fähigkeiten. Aber dann die Aussage, du bist kein normaler Mensch, sondern du kommst von Gott. Du bist Gottes Sohn. In dir schlägt das göttliche Herz und in dir ruht der göttliche Geist. Du bist nicht Fleisch vom Fleisch, sondern du bist der Gott, der ins Fleisch gekommen ist. Das ist eine ganz andere Aussage. Ich glaube an Jesus Christus, dass er ganz Gott war und dass er Mensch wurde für mich und für dich und für die ganze Welt. Ich glaube, dass Jesus Christus ohne Sünde geboren wurde. Damit ist also nicht der Zeugungsakt von Eltern gemeint, dass das Sünde wäre. Nein, nein. Wir alle werden geboren unter den Zustand der Sünde. Jedes noch so kleine Kind, das geboren wird, ist dazu verurteilt, ein Sünder zu sein. Und die Eltern erleben das, wie schnell sich der sündige Charakter von Kindern zeigt. Du musst ihnen nicht beibringen, wie man zornig wird. Du musst ihnen nicht beibringen, wie man neidisch ist. Du musst ihnen nicht beibringen, wie sie egoistisch ihr Spielzeug verteidigen. Ist alles schon da. Keiner von ihnen hat ein Buch gelesen oder ein Seminar besucht, um das zu lernen. Sondern dieser gefallene Charakter wird so früh schon sichtbar. Ein Mensch, der hätte noch so vorbildlich sein können, wie er wollte, hätte uns Sünder niemals erlösen können. Als Jesus dort am Kreuz hing, hing er als sündloses Opfer. Das heißt, nicht nur, dass er niemals eine Sünde getan hat, sondern dass er niemals unter der Last der Sünde gewesen ist, wie wir es von Geburt an sind oder schon vorher. Es ist wichtig, dass Menschen glauben, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus ist nicht nur ein vorbildhafter Mensch, sondern er ist der fleischgewordene Gott in Person. So zwei Bekenntnisse sind es, die Petrus hier spricht. Ich glaube, du bist der Messias, der Heiland der Welt, der Erlöser. Und ich glaube, du bist nicht Fleisch von Fleisch, sondern du bist der fleischgewordene Gott. 1. Johannes, Brief, Kapitel 4, Abvers 1. Da schreibt Johannes der Apostel: Meine Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass er Gottes Geist hat. Prüft vielmehr genau, ob er wirklich vom Gottes Geist erfüllt ist. Es hat in dieser Welt schon viele falsche Propheten gegeben. Und jetzt pass auf, den Geist Gottes erkennt ihr daran. Er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Ein Geist, der das leugnet, ist nicht der Geist Gottes, sondern der Geist des Antichristen. Dass dieser kommen wird, habt ihr schon gehört, ja, er ist schon jetzt in der Welt. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, Jesus war ein wunderbarer Prediger, ein Vorbild, aber ein Mensch. Ein Mensch wie andere, nur besser. Das Wort Gottes sagt, Jesus wurde geboren von einer Jungfrau, gezeugt durch den Heiligen Geist in ihr. Und selbst zur Zeit von Johannes war es wohl so, dass Menschen sagten, nein, er war nur Mensch. Zwei Parteien gab es sogar. Die einen sagten, Jesus war Mensch, aber ein besonderer Mensch. Aber Mensch, wie wir. Die anderen sagten, nein, er war kein Mensch. Er war nur Gott. Und so standen beide Lehren nebeneinander. Die einen, die glaubten, Jesus war wie wir, einfach nur ein Mensch, gezeugt wie alle Menschen. Und die anderen sagten, nein, Jesus war zwar ein Mensch, aber in ihm wohnte Gott. Und dieser Gott ist, bevor Jesus ans Kreuz ging, aus ihm wieder herausgegangen. Und am Kreuz hing wieder nur ein Mensch. Johannes nimmt hier Bezug auf solche Irrlehren und sagt, dieser Jesus Christus, er war Gott und kam als Mensch zu uns. Er nahm Fleisch und Blut an. Er war mitten unter uns und er war als Mensch zu erkennen. Aber er war Gottes Sohn. 2. Johannes 1, Vers 7. Zu einem anderen Zeitpunkt und die gleiche Aussage, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Nicht Fleisch war, sondern in das Fleisch gekommen ist. Gott wird Fleisch, Gott wird Mensch in Christus, um diese Welt zu erlösen. Und auch hier sagt er, das ist der Verführer und der Antichrist, der verleugnet, dass Jesus Christus göttlichen Ursprung hat, aber Mensch wurde für uns. So, Petrus bekennt das. Er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart. Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart. Und ich glaube, das ist auch wirklich so. Zu erkennen, dass Jesus Christus der Erlöser ist, dass Gott in Jesus zu uns kam, für mich in diese Welt kam. Dazu braucht es einen Impuls durch Gottes Geist. Würde Gottes Geist nicht am Menschen wirken, wir könnten nichts begreifen, was geistlich ist. Wir wären einfach nur natürlich. Aber Gott öffnet uns die Augen und die Herzen für seine Welt und bezeugt sich so ganz persönlich in unserem Leben. Ganz persönlich und privat legt er uns Wahrheiten aufs Herz. Und in uns ist ein Widerhall und wir spüren, das stimmt. Er ist da. Wenn wir uns diesem wunderbaren Freund, diesem Geist Gottes öffnen. Ich gehe zurück zu unserem Text in Matthäus Kapitel 18, in Matthäus 16, Vers 18. Denn Jesus sagt hier jetzt wunderbare Dinge über Petrus. Zunächst sagte er, Fleisch und Blut hat das nicht geoffenbart. Und dann sagte er, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich habe sehr bewusst hier die Luther-Übersetzung gewählt, weil die in den meisten Gedächtnissen, Köpfen vorhanden ist. Warum auch immer. Ich denke, das wird sich über die Dauer sicher ändern. Aber bis heute steht im Luthertext nämlich dieses Wort Hölle. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Zunächst einmal zu dem ersten Teil. Du bist Petrus, sagt Jesus zu ihm. Und Petrus heißt Fels und meint einen Teil des Felsen. Man könnte auch sagen Stein oder großer Stein. Du bist ein Stein. Und dann sagt er, und auf Petra, und das meint jetzt den massiven ganzen Felsen, will ich meine Gemeinde bauen. Ich finde das schön. Was ist? Ach so, Petra, jetzt. Okay. Also Petra meint den ganzen kompletten Fels. Petros spricht von einem Teil des Felsen. Es ist das gleiche Material. Wenn Gottes Geist in uns wohnt, sind auch wir nicht mehr nur natürlicher Mensch, sondern lebt göttliche Qualität, göttliche Existenz in uns. Gott hat Wohnung in uns gemacht. Er hat die Verbindung wiederhergestellt. In uns pulsiert etwas Neues, Reich Gottes, göttliche Autorität und Gedanken. Wir scheuen uns manchmal als Menschen, sowas über uns zu sagen. Aber Gott sagt es. Gott sagt es. Wir sind neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Auch wir sind jetzt Gezeugte Gottes. Kinder, Prinzen und Prinzessinnen. Wir gehören zu ihm. In uns ist das gleiche Material. Petrus. Wenn Jesus an anderer Stelle sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, dann sehen wir eine wunderbare Parallele. Denn Rebe und Weinstock sind aus einem Holz gemacht. Es ist miteinander verwachsen. Wir dürfen mit ihm eng verbunden sein, verwachsen. Und manchmal bete ich so und sage, Herr, ich will immer, immer mehr mit dir verwachsen sein, durchdrungen, eins mit dir. Ist das verboten, so zu beten? Nein, überhaupt nicht. Ich möchte es. Ich will es so gern. Ich glaube, es ist der einzige Weg, dass meine Schwachheit verschwinden wird, wenn er in mir stärker wird, wenn ich mehr werde, wie er ist. Das ist der einzige Weg, dahin zu kommen, wozu Gott mich berufen hat. Und das Gleiche gilt für dich auch. So, du bist Petrus. Du bist das, ein Teil davon. Und auf dem Felsen, da will ich meine Gemeinde bauen. Und das spricht er nicht nur von ganz vielen verschiedenen Stücken aus diesem Fels, sondern von dem, der auch Fels oder Stein genannt wird. Ersten Petrus 2, Vers 4 und 5. Interessanterweise ist es gerade dieser Petrus, der diese Worte hier schreibt. Und ich glaube, da war etwas in seinem Hinterkopf aus dieser Erfahrung damals, aus diesem Bekenntnis von Jesus, nehmen, was Jesus zu ihm sagte. Denn Petrus, er sagt hier, zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und die nächste Folie gleich, da zitiert Petrus dann Psalm 118 und Jesaja 8, wo es heißt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Das deutet er auf Jesus, auf den Christus, auf den Fels, auf den Petra. Er ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Johannes schreibt im Prolog zu seinem Evangelium, er kam in die Finsternis, aber die Finsternis nahm ihn nicht an. Er kam in das Seine, aber sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Sie haben den Stein verworfen, aber Gott hat aus ihm den Grundstein gemacht, den Eckstein. Eckstein hat zweierlei Bedeutungen. Zum einen ist es der erste Stein, der bei einem Bauwerk gesetzt wurde, und er gab die Richtung an für das Bauwerk. Jesus gibt die Richtung an. Er ist der maßgebliche Stein. Und die zweite Bedeutung ist Schlussstein. Das ist zum Beispiel in einem Fensterbogen, ist der mittlere Stein der Schlussstein. Er nimmt die Spannung aus dem Bogen auf und hält den Bogen unter Spannung, so dass ein Fenster entstehen kann. Die Bauleute haben ihn verworfen, aber Gott hat ihn zum maßgeblichen Stein gemacht, zum Grundstein und zum Schlussstein. Und wir, jeder, der an ihn glaubt, ist auch ein Stein, ein lebendiger Stein und soll mit aufgebaut werden zu diesem heiligen Tempel, den Gott haben will. Ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Da habe ich schon allerhand interessante Predigten gehört. Mit Teufel und allem drum und dran. Und man könnte es, wenn man den Luthertext liest, auch in die Richtung verstehen. Die Pforten der Hölle, dass hier von dämonischen Angriffen und vom Reich der Finsternis die Rede ist. Wobei viele dieser Aussagen, die ich gehört habe, in sich richtig sind, stehen sie nach meinem Ermessen nicht in Verbindung mit dieser Aussage, die Jesus trifft. Denn was Jesus hier sagt, ist, und die Pforten des Hades, des Totenreiches, werden sie nicht überwinden. Also spricht Jesus hier gar nicht vom Teufel und seinen Dämonen, sondern von dem Ort, an den die Menschen gelangen, nachdem sie gestorben sind, nachdem sie aus dieser Welt herausgehen. Das ist nämlich das Totenreich. Und das hat den Namen Hades. Hades wird auch in der griechischen Mythologie der Tod selbst genannt. Dort ist der Tod verpersonifiziert. Und Hades, das ist der Herr über das Totenreich und der hat dann noch ein paar Hunde und da wollen wir jetzt nicht so tief einsteigen. Für die Menschen, die aus dieser Historie kommen, war dieser Hades das Totenreich. Und so ist das, was Jesus hier sagt, dass der Tod nicht die Macht hat, die Gemeinde zu überwinden. Okay. Die Gemeinde ist dazu bestimmt, zu leben und nicht zu sterben. Leben zu bringen und nicht den Tod. Die Gemeinde hat die Verheißung, siegreich zu sein, wenn sie mit dem Herrn an ihrer Seite vorangeht. Das ist die Aussage. Die Gemeinde wird weder aussterben. Oh, wie viele Despoten in der Menschheitsgeschichte haben es versucht, die Juden auszulöschen und auch die Christen auszulöschen. Und sie haben es nicht geschafft, weil der Herr des Lebens stärker ist als der Tod. Jesus hat den Tod besiegt. Auch das steht hier mit oder schwingt mit in diesem Text. Die Gemeinde ist zum Leben bestimmt und dazu bestimmt, Leben in diese Welt zu bringen. Und der Tod ist nicht stärker, sondern das Leben ist stärker, weil der Herr des Lebens mit seiner Gemeinde Geschichte macht. Und die probiert haben, das Wort Gottes zu vernichten, die Gemeinde zu vernichten. Sie sind alle selbst gestorben. Hab mal ein Foto gesehen. Da stand drauf, so mit Graffiti, an einer Wand, Gott ist tot, in Klammern Nietzsche. Und dann sah man das gleiche Bild, vielleicht am nächsten Tag, und da stand drauf, Nietzsche ist tot, Gott. Gott spricht das letzte Wort. Er ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Er hat den Tod besiegt. Und das Zweite, was hier noch mit drin schwingt, wir sind zu ewigem Leben bestimmt. Der Tod wird nicht triumphieren, sondern selbst wenn wir von dieser Welt gehen, haben wir ein ewiges Leben noch vor uns. Halleluja. Okay? Du bist Petrus, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und der Tod wird sie nicht überwältigen, sondern das Leben wird triumphieren. Offenbarung 1, Vers 18. Schaut mal. Da sagt der auferstandene Herr, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Da steht das gleiche Wort, Hades. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat die Schlüsselgewalt. Nicht der Teufel bestimmt unser Lebensende, sondern der Herr des Lebens. Jemand sagte mal, ich sterbe mal nicht an einer Krankheit, sondern an Gottes Willen. Wenn Gott sagt, die Zeit der Plage ist genug und er ruft uns, es wird besser sein als ein Urlaub auf den Malediven. Es ist der Ort, wonach sich mein Herz sehnt. Aber solange ich noch in dieser Welt bin, und das gilt uns allen, wollen wir das tun, was Gott uns aufgetragen hat. Und dann sagt er, und ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Solche, die mit die Pforten der Hölle den Teufel und seine Dämonen in Verbindung bringen, bringen jetzt diesen zweiten Text auch damit in Verbindung und sagen, hier geht es also darum, dass Menschen gebunden sind und dass sie gelöst werden sollen. Wenn man das so oberflächlich liest, könnte man da ja auch schnell drauf stoßen. Jetzt möchte ich euch aber eine andere Erklärung anbieten, die mal zu überdenken. Und ich denke, das ist eigentlich die hier auch gemeint ist. Die Schlüssel des Himmelreiches. Was sind die Schlüssel des Himmelreiches? Es ist Petrus, der hier von Jesus diese Verheißung bekommt, der die Schlüssel bekommt, das Himmelreich zu öffnen. Das tut er am Pfingsttag für die Juden. Denn Gott sende den Geist. Gott ruft seine Gemeinde ins Leben. Und das sind viele Zuschauer, Juden, die berührt sind von dem, was da passiert und es nicht verstehen. Und Petrus ergreift das Wort und er predigt. Und er predigt Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Er predigt das Evangelium, er predigt die Vergebung. Er ruft die Menschen zur Umkehr. Und ihnen geht die Predigt durchs Herz und sie sagen, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Und dann sagt Petrus, tut Buße, kehrt um, heißt es, kehrt um. Wendet euch zu Gott und lasst euch taufen. Schließt einen Bund mit Gott und auch ihr werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann sagt er, denn euch gilt diese Verheißung, die er aus Joel zitiert, und euren Kindern und allen, die der Herr hinzurufen wird. An diesem Tag hat Petrus Lehrgewalt, Schlüsselgewalt. Und er ist der Erste, der die Menschen herbeiruft zur neutestamentlichen Gemeinde. Es sind alles Juden. Und dieser gleiche Petrus, der hier für die Juden das Himmelreich aufschließt, ist es dann wenig später, der das Himmelreich auch für die Nationen aufschließt. Und zwar im Haus des Cornelius. Petrus sträubt sich ja, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen, eines Heiden. Und Gott erscheint ihm in einer Vision und zeigt ihm allerhand Krabbelzeug und sagt, Petrus, nimm und iss, guten Appetit. Und Petrus sagt, oh nein, noch niemals habe ich irgendetwas, was nicht koscher war, gegessen. Ich halte mich streng an die jüdischen Reinheitsgebote und Unreines kommt nicht über meine Lippen. Und Gott wiederholt dreimal diese Vision und sagt am Ende, Petrus, erkläre du nicht für unrein, was ich für rein erklärt habe. Und jetzt kapiert Petrus etwas. Aha, Gott hat da irgendwas vor mit einer Situation, die ich als Jude, als Mensch, als unrein erkennen würde, die er aber als rein versteht. Und schon steht jemand unten an der Tür und sagt, ich komme im Auftrag von Cornelius. Bei euch wohnt doch der Petrus. Er soll zu uns kommen und dort das Evangelium predigen. Und nun betritt Petrus zum ersten Mal das Haus eines Heiden. Und das sind suchende Menschen. Und alle sind Nichtjuden, alles aus den Nationen. Und eine gewisse Scheu begleitet ihn bestimmt. Aber er predigt das Evangelium. Und da heißt es, Apostelgeschichte 10, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele mit ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Petrus war nicht unbedingt ein Schnellmerker. Aber nach der Lektion mit dem Krabbelzeugs und dem Reden Gottes ist er sensibel geworden, hat sich von Gott führen lassen und gebrauchen lassen. Und als er jetzt erkennt, wie Gott handelt, und zwar, dass im Haus des Cornelius exakt dasselbe passiert wie vorher in Jerusalem am Pfingsttag, sagt er, das ist der gleiche Gott. Und dieser Gott hat sich auch den Nationen zugewandt. Wie könnten wir denen, die Gott als seine Kinder ruft, die Taufe vorenthalten? Petrus muss sich dann für diese Entscheidung verantworten. In Jerusalem, auf dem Apostelkonzil. Inzwischen war auch Paulus bekehrt und er predigte den Heiden in Freimut das Evangelium. Viele kamen zum Glauben. Und die verantwortlichen jüdischen Brüder sagten jetzt, was sollen wir mit denen machen? Das sind ja keine Juden. Müssen sie sich beschneiden lassen? Müssen sie die jüdischen Reinheitsgebote halten? Müssen sie sich nach dem Gesetz des Mose richten? Was ist jetzt? Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 15, Vers 5, einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, also die zu Christus gefunden haben, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. So, diese hatten Jesus kennengelernt, aber noch nicht die Erkenntnis, dass Gott das Gesetz nicht gegeben hat, um Menschen einzuengen, sondern für sie war nach wie vor das Gesetz des Alten Testamentes, des Alten Bundes maßgeblich. Und das lehrten sie und sagten, und wenn die jetzt Christen werden oder Jesus nachfolgen, dann müssen sie zuerst Jude werden. Und da gab es ganz besondere Vorgehensweise, wie man Juden werden konnte, ein Proselyt. Und für sie ist all das verpflichtend, was im Alten Testament steht. Das war natürlich schon eine Frage, die die Verantwortlichen dann auch umgetrieben hat und die eine Antwort brauchte. Und wenn wir uns jetzt erinnern, dass ja Jesus zu Petrus gesagt hatte, alles, was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Dann erkennen wir schon ein Stück weit, um was es eigentlich geht. Denn hier steht das Binden und das Lösen gleichbedeutend für verbindlich erklären, daran binden und lösen, davon losmachen. Also erlauben. Darum geht's. Interessant ist dann noch die griechische Zeitform an diesem Abschnitt. Denn da heißt es nicht, dass die Menschen entscheiden, was verbindlich ist und unverbindlich, sondern dass Gott entscheidet, aber dass er die Menschen gebraucht als ausführende Gewalt. Die griechische Zeitform würde ungefähr so sagen, Alles, was ihr auf Erden für verbindlich erklären werdet, wird im Himmel bereits verbindlich sein. Ja, so nicht der Himmel muss nachvollziehen, was die Erde befiehlt, sondern umgekehrt. Der Impulsgeber ist oben, das ist Gott. Aber er schenkt den Menschen Erkenntnis, was verbindlich ist und was erlaubt ist. Und in diesem Sinne heißt binden, verbindlich erklären und lösen, erlauben. Und in dieser Situation, als nun Menschen aus den Nationen zum Glauben kamen, da wurde es jetzt aktuell. Apostelgeschichte 15, Vers 10, da spricht nun Petrus, dem ja Jesus die Schlüssel gegeben hatte und der auch Autorität hat, und zwar Lehrautorität. So, Petrus sagt hier, nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Damit sagt er, warum wollt ihr die Menschen aus den Nationen zu etwas zwingen, das wir selber nicht geschafft haben, sondern woran wir selber gescheitert sind, und zwar immer wieder. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden, wie auch jene. Die Gnade ist das Maßgebliche. Und dann ab Vers 19, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von der Verunreinigung der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten, also das ist von verendeten Tieren, und vom Blut. Also bleibt aus diesem jüdischen Reinheitsgesetz nur noch das übrig. Und sagt er, und das hat Gültigkeit für alle, auch für die Menschen aus den Nationen. Und die Brüder, die Apostel, sowie auch die anderen Gelehrten sitzen beisammen und sagen, das ist richtig. Unser Herz bestätigt das. Und so wird es verabschiedet im Apostelkonzil. Wir sehen hier Petrus als maßgeblichen Sprecher über das, was Lehrverbindlichkeit bedeutet. Er gebietet und verbietet. Er erlaubt. Er sagt, hier ist Freiheit und hier ist Pflicht. Okay? So, das ist, was dieser Text eigentlich meint. Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus ist. Die Frage bleibt, was hältst du von Jesus? Wer ist Jesus für dich? Ist er für dich der persönliche Heiland, das Fleisch gewordene Wort Gottes, der deine Sünde mit ans Kreuz genommen hat, der dich befreit hat, der dich erlöst hat, der dir vergibt? Diese Frage kannst nur du beantworten. Er möchte uns in seine Freiheit führen. Die Zukunft beginnt jetzt. Amen.